die Quintessenz des Lebens ist, mit guten Leuten abends zusammenzusitzen und zu essen und zu trinken und im besten Fall was Gutes.
Herzlich willkommen zu Folge 79 unseres Podcasts. Mein Name ist Andreas Kaul und wir nähern uns mit großen Schritten dem Jahresende und damit der Jahreszeit, in der traditionell gut und ausgiebig gekocht wird. Und was darf da nicht fehlen? Richtig, der passende Wein. Und heute reden wir aber nicht vom Wein, den man zu diversen Speisen kredenzt, sondern von dem Wein, mit dem man kocht, der also im Essen landet. Und mein Gast heute ist Frank Brunswick, er ist Gastronom, Koch und Weinkenner und er verrät uns, worauf man achten sollte. Warum gehört Wein in viele Gerichte? Was passiert dabei chemisch und wie viel vom Alkohol bleibt eigentlich im Essen? Viel Spaß beim Zuhören.
So, Frank Brunswick ist jetzt bei mir. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
Hallo.
Frank ist Gastronom, Weinkenner und vor allem ist er Koch. Man kann sogar sagen TV-Koch, stimmt, oder?
Man sieht kann man sogar sagen. Ja.
Genau, hin und wieder im Fernsehen zu sehen.
Genau.
Hauptberuflich betreibst du das Restaurant Zitadelle auf der Mainzer
Zitadelle? Ja, ist kein Restaurant, es ist eine Veranstaltungslocation. Wir haben auch Mittagstisch, aber ja, Restaurant ja zu viel, weil wir abends nicht geöffnet haben und nicht à la carte kochen.
Catering machst du auch.
Genau.
Ja, danke, dass du hier in die Heiligen Hallen des Deutschen Weininstituts nach Bodenheim gekommen bist.
Zum zweiten Mal.
Ja. Nein, ich wollte gerade sagen, du warst schon häufiger hier. Du bist nämlich seit Jahren tatsächlich auch fürs Deutsche Weininstitut tätig bei unseren Seminaren. Da geht es auch um Wein und Genuss. Erklär mal, was machst du denn da?
Für die Seminarreihen oder für verschiedene Seminare des Deutschen Weininstituts bin ich quasi zusammen mit dem DWI verantwortlich für das Thema Wine and Food Pairing, wenn man es so schön auf Deutsch sagen kann. Also, ich schlage ein Menü vor, ihr sucht die Weine dazu aus und die Teilnehmer probieren dann abends bei einem schönen, gemütlichen Abendessen, ob der Wein passt, welcher Wein passt und diskutieren darum. Und das ist das Schöne, weil es gibt nie einen Konsens. Also es gibt nie die einhellige Meinung, ja, es gibt nur diesen einzigen Wein, der dann zum Essen passt, sondern von den drei, die wir pro Gang haben, ist immer so, klar sagen 80% oder sowas immer der eine ist es, aber es gibt auch die 20, die sagen, ja, da haben wir einen anderen Zugang zu und uns schmeckt der besser. Und das macht so spannend und das macht viel Spaß, ja.
Das heißt, ihr sucht jetzt nicht irgendwie welche aus, die überhaupt nicht passen, sondern ihr guckt, dass die alle drei irgendwie passen könnten und dann gucken, was passiert?
Also der Ansatz ist der, dass ich die Menüs schreibe zuerst und ich schreibe die so, dass im Prinzip viel möglich ist, was es ja einfach macht, aber auch schwer. Für irgendwen was zum Anziehen zu finden, der Normalmaß hat, ist ja einfach, aber auch schwer. Damit, man will ja auch ein bisschen auffallen. Ich sehe das Essen immer so wie so ein Stern und da strahlen manche Strahlen stärker und manche schwächer. Und man kann aber auch den Ansatz wählen und da muss es manchmal nur, bedarf es nur einem Kraut, einer Zutat, die ein Wein sich andocken lässt an dieses Gericht. Und das passiert manchmal, dass also dieser kleine Zugang gefunden wird, wo eigentlich und offensichtlich ein großer Zugang da ist.
Spannend. Ich war selbst mal dabei und das lohnt sich. Also ist, glaube ich, auch sogar das neue Seminarprogramm seit dieser Woche veröffentlicht und ihr könnt euch jetzt schon anmelden. Die meisten Seminare sind für Fachleute, aber es gibt auch ein paar Endkunden, also für Weingenießer. Also könnt ihr euch jetzt schon anmelden. Und ja, was ich mit der ausführlichen Vorstellung und der Einleitung sagen wollte, du bist ein profunder Kenner der Materie und deswegen genau der Richtige für unser heutiges Thema. Es geht um Wein beim Kochen.
Oh ja.
Warum verwendet man eigentlich Wein beim Kochen? Und es geht nicht um den Wein, du weißt, den der Koch.
Ja, ja. Oh, um den geht es auch. Ich glaube, es geht ja so generell um, also ich finde Essen, die Quintessenz des Lebens ist, mit guten Leuten abends zusammenzusitzen und zu essen und zu trinken und im besten Fall was Gutes. Und deshalb gehört Wein für mich auch immer zu dem Thema Geselligkeit, Lebensfreude und natürlich Geschmack. Und Wein in der Küche ist, ist der Boost. Ist der unfassbare Boost für fast alles. Ob es jetzt bei Vorspeisen ist, bei geschmorten Sachen, bei Hauptspeisen oder auch beim Dessert. Also nichts ist ohne Wein gut, kann man so sagen.
Das heißt, du hast viele von deinen Rezepten mit Wein verfeinert?
Nee, gar nicht. Also ich nehme nicht jetzt nicht ein Grundrezept und sage, da muss jetzt noch Wein dran. Also ganz viele Geschichten basieren ja schon auf einer traditionellen Küche, die auch schon immer mit Wein gekocht hat. Also im Prinzip ist jede Soße, jede klassische Soße hat irgendwie was mit Wein zu tun oder mit weinähnlichem Getränk. Also das kann man ja schon mal sagen. Das heißt, alle Ansätze, die gemacht werden, die haben irgendwie was mit, dann löscht man es mit Weißwein ab oder löscht man es mit Rotwein ab oder man reduziert Weißwein ein, um da was hinzukriegen. Also das haben die Leute, glaube ich, schon relativ früh festgestellt, dass das mit Wein alles besser schmeckt.
Und was will man denn dann? Also ich meine, die Flüssigkeit an sich kann es ja nicht sein, könnte man auch Wasser nehmen. Will man den Alkohol, den Zucker vielleicht, die Säure, Gerbstoffe?
Man will, ja, ich glaube, also bei mir, in meinem Verständnis, geht es vornehmlich um die Aromatik und die Säure. Natürlich kannst du, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Weinschaumcreme schlag, dann nehme ich mir auch einen restsüßen, edelsüßen Wein und mach's damit und reich den dann am besten Fall auch noch zum Essen, ja. Dass das irgendwie zusammenkommt und dann ja, so eine Einheit bildet. Die Süße hat man selten beim Wein. Wenn ich ein Salatdressing mache, nehme ich aber auch eher einen halbtrockenen, weil so ins Dressing muss die Säure auch so ein klein bisschen gepuffert werden. Also das schon. Aber es geht eigentlich um die Aromatik und um auch die Fähigkeit des Weins quasi als Schlüssel andere Aromen aufzuschließen. Also manche Sachen lösen sich in dem alkoholischen Medium einfach besser. Manche lösen sich in Wasser besser, manche lösen sich in Alkohol besser. Und Sachen explodieren quasi geschmacklich dann im Wein, im Kochgut, wie auch immer. Und deshalb nehmen wir Wein.
Thema Alkohol, geben den Wein dann dazu, wir kochen ihn. Das dauert sehr lange, bis der Alkohol weg ist. Das heißt, eigentlich ist dann immer noch Alkohol drin. Gibt es da eine Faustregel?
Ja, gibt's. Also es gibt, man sagt, dass der komplette Alkohol verdunstet ist nach 3 Stunden Kochzeit. Der Alkohol verdunstet ab 78,3 Grad, glaube ich, dann fängt der an, sich zu verflüchtigen. Das dauert aber. Man kann so als Faustregel sagen, also wenn man Wein kocht, so nach einer halben Stunde ist zwar immer noch Alkohol im Wein, aber es ist nur noch so viel Wein oder Alkohol im Essen, dass es nicht mehr deklariert werden müsste, wenn die Industrie es verkaufen würde. Also es dürfte dann alkoholfrei genannt werden.
Spielt der Deckel eine Rolle? Deckel runter im Topf?
Ja, auf jeden Fall. Offen kochen. Ja. Also Alkohol, klar, verflüchtigt dich, Gas muss weg. Ja. Und wenn man es... Wenn der Deckel drauf bleibt, dann schlägt sich da nieder. Der Deckel ist kälter, genau das, was in der Destillerie wollen. Genau. Es sei denn, der Deckel hat einen kleinen Hahn und man kann den dann zurückgewinnen, wenn man das will, direkt ins Eichenholz fasst und macht dann einen schönen Brandy draus.
Genau, also jeder, der schon mal aus Versehen einen Glühwein zum Kochen gebracht hat und dann am Deckel geleckt hat, der hat gemerkt, da ist Alkohol.
Das Beste.
Nachdem der Schmerz nachgelassen hat.
Das Beste am ganzen Glühwein ist der Deckel.
Genau, also Deckel runter. Denn, ich meine, ernstes Thema ist trockene Alkoholiker, schwangere Kinder.
Genau.
So, da sollte man darauf achten, dass das verkocht.
Ja, aber wenn man jetzt, wenn man eine Grand Jus kocht, einen Soßenansatz und man löscht sein Röstgemüse mit flaschenweise Rotwein ab und hat es dann 2 oder 3 Tage auf dem Herd, vollkommen unbedenklich, da ist überhaupt nichts mehr drin. Also nach 3 Stunden ist alles weg, aber nach einer halben Stunde ist schon so wenig drin, dass selbst ein Fruchtjoghurt mehr hat.
Ja, ist so. Ja, das ist wieder das alte Thema, dass Alkohol in Sachen drinsteckt, wo man gar nicht mit rechnet. Gibt es denn Unterschiede zwischen Weißwein und Rotwein? Oder mal so gefragt.
Nein, gibt es nicht.
Also in dem Zusammenhang des Kochens. Also ich habe mal einen Versuch gemacht, Nudeln selbst zu machen und dachte, für die Farben mache ich ein bisschen Dornfelder rein und habe dann so schöne rote Nudeln vor meinem inneren Auge gesehen. Am Ende waren das
gräulich blau.
Das war grau und es sah aus wie Stromkabel.
Ja.
Also kann man die Farbe damit beeinflussen?
Nur ganz kurz dazu, rote Beetepulver macht es schön rot.
Gut.
Natürlich, ich meine, man will ja jetzt bei einer klassischen Bratensoße, will man ja das schön dunkle Aroma haben. Und da ist zum Beispiel jetzt für einen Ansatz, ich sag mal, da muss jetzt kein großes Gewächs, Spätburgunder von was weiß ich woher, rein. Da kann man auch mit einem, erstmal mit einem fruchtigen Dornfelder oder so ablöschen. Das gibt eine schöne Farbe und in der Reduktion wird es natürlich dann ja, nochmal dichter und dann hat man den schönen dunklen Farbton. Natürlich ist es farblich ein Unterschied. Auch wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe es auch schon mal probiert, so eine Weinschaumcreme mit Dornfelder zu machen. Man muss relativ viel Dornfelder verwenden, damit die Dornfelderfarbe überhaupt rauskommt. Deshalb, das funktioniert nur ja, bedingt.
Aber da sind wir beim Thema, was für einen Wein nimmt man denn? Wenn man zum Beispiel eine Flasche Wein hat mit Kork, also Korkgeschmack, der einen Korkfehler hat. Den könnte man ja da reinmachen oder besser nicht?
Nein, Kork geht gar nicht. Kork kommt weg. Ja. Kork kommt weg. Aber ich sag mal so, wenn du 15 Kilo Knochen hast und 5 Kilo Gemüse und mischst es alles zusammen und brauchst dazu dann nochmal 3 Liter Rotwein oder sowas, natürlich sollte das kein schlechter Wein sein, also der nicht schlecht schmeckt, aber es kann ruhig für den Soßenansatz ein einfacher sein, weil man es nach 2 oder 3 Tagen ohnehin nicht mehr schmeckt, ob das jetzt ein einfacher guter Wein war oder ein sehr, sehr guter Wein war. Wenn das Aroma, also wenn das jetzt eine Spätburgunder-Jus ist, dann kommt der Spätburgunder ja wirklich erst kurz vorm Anrichten rein. Wenn man dann die klassische fertige Basissoße hat und man gibt dann ein bisschen Spätburgunder dazu, noch ein bisschen Butter zum Kicken und dann schmeckt es nach Spätburgunder. Wenn du vorher Spätburgunder reinschüttest, schmeckst du es nicht. Ja. Also schmeckst es nach 3 Tagen Kochen nicht mehr. Kein Mensch.
Oder ich habe eben beim Aufräumen eine Flasche gefunden, 2018er Rosé aus Baden.
Oh, den kenne ich sogar.
Mit Holz und internationaler Stil, der auch schon ein paar Jahre reifen kann. Aber ich glaube, 2018 ist jetzt so langsam der Punkt gekommen, wo man ihn trinken sollte. Kann man sowas nehmen, was vielleicht schon ein bisschen drüber ist?
Zur Not probieren. Ja. Aber da ich den Wein rein zufällig kenne, weiß ich, dass der noch absolut in der Blüte seines Lebens steht. Also der schmeckt wirklich gut.
Sehr gut.
Immer noch.
Gute Info, ja.
Doch, der ist klasse. Also es ist ein Rosé Fumé, das heißt, er hat Holz gehabt, der hat ein bisschen wahrscheinlich auch längere Maischestandzeit gehabt. Das ist leckeres Zeug. Aber auch alter Wein, der, ich sag mal, jetzt nicht Fehltöne hat. Manchmal werden Weißweine so ein bisschen petrolisch oder sonst irgendwas. Das muss man dann selbst abwägen. Einfach mal ein Schlückchen probieren, generell alles probieren. Man muss auch wissen, wie schlechter Wein schmeckt, damit man erkennen kann, was guter Wein ist.
Ja. Vielleicht auch als Faustregel nichts ins Essen, was einem nicht schmeckt. Also wenn der Wein irgendeinen Fehler hat, dann lieber nicht.
Ja, ja.
Frank, dann kommen wir mal in die Praxis. Was gibt es denn für Klassiker, wo Wein rein muss? Also ich denke jetzt irgendwie an Gulasch, sowas.
Ja, natürlich. In allem, in alles, was geschmort ist, was dunkel werden soll. Also alles, wo Rindfleisch, sage ich jetzt mal, geschmort wird. Ob es jetzt irgendwie ein Gulasch ist, ob es Backen sind oder sonst was, dann da ist, hat man den Ansatz, wo definitiv immer mit Rotwein abgelöscht wird. Das ist einfach so. Das gibt den Geschmack, das bringt auch alle Aromaten, die man dazu hat. Also in Ansatz, da hat man ja klassisch Lorbeerblatt, Wacholderbeeren, beim Backen vielleicht einen Sternanis, eine halbe Zimtgeschichte, ein bisschen Orangenabrieb. Und das wirkt wie ein Boost und bringt alles in sein bestes Level.
Genau, dann ablöschen mit einer Flasche, einem Glas.
Also wenn ich jetzt für eine Portion oder eine Person Gulasch koche, dann ist vielleicht eine ganze Flasche zu viel. Dann kann ich mir aber überlegen, ob ich ein Glas jetzt zum Ablöschen nehme und den Rest trinke oder ob ich 2 zum Ablöschen nehme und nur ein Glas trinke. Ist immer Abwägung.
Also die handelsübliche, ich sag mal, 5 Liter Topf für eine Familie, da können wir schon
Flasche reingeben. Da ist eine Flasche rein, ja.
Kommt da noch auf andere Flüssigkeit rein? Oder?
Ja, klar, Wasser. Also, oder eine Brühe. Also im besten Fall bei Rindgeschichten, wenn du eine Rinderkraftbrühe hast oder einfach eine Rinder- und Fond, der mit Resten und sowas gekocht ist. Also sagen wir mal, das ist im Haushalt ein bisschen schwieriger als jetzt in der großen Küche, wo halt auch die Abfälle, also wo Fleischabfälle viel mehr anfallen. Wenn du jetzt zum Metzger gehst, kriegst du ein schön geputztes Stück, da ist keine Sehne mehr dran, da ist kein Knochen mehr dran. Wir kaufen halt, oder jetzt auch Wild. Wenn ich Wild kaufe, kaufe ich ganze Tiere. Da habe ich dann nochmal 15 Kilo Knochen. Ja. Ja, die werden immer geröstet und werden angesetzt und ein Wildfond, und der wird einreduziert und sowas. Und dann hast du schon mal für eine Wildsoße, hast du schon mal was, was unfassbar gut nach geröstetem Wild schmeckt irgendwie. Ja? Und dann nimmst du das. Aber du kriegst eine Soße auch hin mit einer Gemüsebrühe. Ich sage jetzt mal, wenn du das Rindfleisch da drin schmorst, dann ist das auch gut.
Ja, und wann nimmt man Weißwein? Also ich habe jetzt hier überlegt, so ein Spargelrisotto oder sowas.
Alles, was hell bleiben soll, ganz für die, ganz viele Soßen. Also du hast ja Reduktionen jetzt für eine Beurre Blanc oder für eine Sauce Hollandaise. Willst du ja immer die Säure und den Geschmack von Weißwein oder von Weißwein-ähnlichen. Manchmal hast du auch hier jetzt einen Wermut, den du einreduzierst. Aber es geht immer um das Thema Säure beim Weißwein. Natürlich sind wir da hier vor der Haustür, haben wir die allerbesten Säuregeschichten zum Thema Weißwein. Aber die Reduktion davon hat schon mal einen unfassbar guten eigenen Geschmack. So, und dann will ich diesen Geschmack groß machen. Und bei einer Sauce Hollandaise zum Beispiel mache ich das in Form von Ei oder Eigelb. Das ist ja quasi.
Ganz kurz einhaken, ist ja bald Spargelzeit. Die kleine Verbraucherinfo, Sauce Hollandaise, wie machst du das? Klasse. Damit man keinen im Tetrapack kaufen muss.
Nein, das geht gar nicht.
Ja, das ist also relativ einfach.
Es ist eine relativ einfache Geschichte. Du machst eine Reduktion aus Weißwein, einen Schuss Zitronensaft, du nimmst Estragon, Eschalotten, lässt das alles einreduzieren und hast dann quasi eine sehr, sehr saure Essenz von Weißwein. Und damit, die nehme ich und schlage das mit Eigelb auf und lasse dann in der gleichen Temperatur die Butter einfließen und schlage das über dem Wasserbad zu einer schönen cremigen Soße.
Aber die Reduktion muss abkühlen erstmal, oder?
Ja, die muss so weit abkühlen, dass das Eigelb nicht direkt degeneriert. Also die muss so weit abkühlen, dass man sagen kann, ich kann meinen Finger reinhalten und kann noch drin lassen. Wenn das noch so heiß ist, dass du sagst, ui, das ist mir jetzt zu heiß, dann ist es schlecht, aber generell sollten bei allen Soßen, vor allem wenn es um Emulsionen geht, die Bestandteile die gleichen Temperaturen haben. Also das bringt nichts, wenn du ein tiefkühlkaltes Eigelb hast, eine Soße, die also eine Reduktion, die, was weiß ich, 60 Grad hat und dann machst du 90 Grad heiße Butter rein. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Soße, wie Köche sagen, abscheißt, relativ hoch.
Okay, wieder was gelernt.
Ja. Sehr gut. Also auch eine Mayonnaise selbstgemachte, immer alles gleiche Temperatur.
Gut, was gibt es noch? Also wir haben gesagt Gulasch oder alles, was Schmorgerichte sind und,
genau,
und
Spargelrisotto oder sowas. Salatdressings. Also es gibt auch den Boost des Todes, wenn du da ein Schlückchen Weißwein reinmachst. Also nicht nur Essig, sondern ich nehme immer halb Essig, halb Weißwein. Man kann das auch noch mit einem Schuss Fruchtsaft machen oder sowas. Dann Senf dazu und dann mit Öl aufmixen. Und dann, man kann es mal ausprobieren, wirklich ein Salatdressing mit Wein und ohne Wein. Mit Wein ist runder, einfach eine rundere Sache und geht im Mund nochmal auf, wesentlich mehr als ohne.
Das klingt interessant, probiert das daheim mal aus, werde ich auch machen. Und ich glaube, da muss man sich auch keine Gedanken machen, dass man irgendwie nicht mehr fahrtüchtig ist, weil die Mengen an Salatsoße, die man konsumieren müsste, damit das zu Buche schlägt,
genau.
Also, der wird ja nicht verkocht in der Soße.
Nein, also wenn man mal überlegt, dass der geschmacksgebende Anteil in der Vinaigrette jetzt zum Beispiel so um die 25-30% ist und von diesen 25-30% ein Drittel Wein, dann sind das kleiner 10% irgendwie. Und wenn man 500 Milliliter Soße hat, dann hat man, also was schon für eine Familie, glaube ich, für zwei Wochen reicht, dann hast du irgendwie kleiner als 40 Milliliter Wein. Das ist homöopathisch.
Kann man da was falsch machen, wenn man mit Wein kocht?
Ja, große Gefahr droht immer bei Säure und Eiweiß, Milcheiweiß. Also, wenn du eine Sahnesoße kochst, dann macht es keinen Sinn, eine Sahnesoße zu machen. Oder ich sag mal jetzt eine Weißweinbrühe zu kochen, irgendwie mit Gemüse, mit ordentlich Weißwein drin, viel und dann da Sahne reinzuschütten. Und dann aufzukochen, also noch viel Hitze dazu. Dann degeneriert das Eiweiß in der Sahne. Da ist immer auch jetzt, wenn du mit Zitrone arbeitest, also immer mit der Schale arbeiten, also Schalenabrieb, da sind nur die Öle drin, die Zitrusöle, die auch zitronig schmecken, aber der Saft hat halt die Säure drin. Und beim Wein ist es auch so, durch Kochen reduziert sich natürlich die Säure, der Geschmack bleibt übrig. Oder aber, wenn ich will, dass die Soße, also wenn ich jetzt eine wirklich schöne Weißweinsoße koche, dann koche ich mir eine Velouté, also so eine weiße Grundsoße. Verfeinere die mit Butter und Sahne und kurz vor dem Anrichten, aber auf gar keinen Fall mehr noch mitkochen, kommt ein kleiner Schluck Weißwein rein und dann reicht auch viel weniger, als man vorher zum Kochen reingeben müsste, damit dieser Geschmack bleibt. Also wenn Wein verkocht wird, verändert er schon unfassbar seinen Geschmack. Dann bleiben ganz andere Sachen übrig. Also ich würde mal fast behaupten, dass wenn man eine Flasche Riesling jetzt einmal aufkocht, ist das ein komplett anderes Produkt als das, was es vorher war.
Vermutlich, ja.
Es schmeckt, da gehen ganz viele Sachen weg. Es bleibt ganz viel auch super Geschmackliches übrig. Aber ja, die Säure vom Wein und gerade Sahne, Milch noch schlimmer, das passt nicht zusammen. Das kann man auch kalt nicht irgendwie zusammenrühren oder sowas.
Ja, also auch da gibt es Fehlerquellen. Hast du einen Tipp für zu Hause? Ein einfaches, wirkungsvolles Rezept? Also du hast jetzt schon ein paar genannt. Die Hollandaise, die wir jetzt in Zukunft nicht mehr in der Tüte kaufen müssen, sondern okay, alle selbst machen.
Um Gottes Willen. Ich bin ein großer Freund von One-Pot-Gerichten. Also Sachen, die in einem Topf, vielleicht ist auch ein bisschen das, die Faulheit, die zu spülen, die vielen Sachen. Aber ich mag zum Beispiel unfassbar gerne so Reistöpfe oder mit Linsen oder sonst irgendwas. Und da ist es eigentlich super einfach. Ich brate mir ein paar Zwiebeln an, lösche das mit Weißwein ab, vielleicht noch ein bisschen Gemüse dazu, fülle eine Gemüsebrühe auf, irgendein Fleisch, wenn man will, und man kann es auch ohne lassen, und schütt einfach da 2-3 Tassen Reis rein und lass es so lange einkochen, bis es so eine schöne Brapsche gibt. Im Prinzip Paella oder auch Risotto, kommt drauf an, welchen Reis man nimmt. Und das esse ich gerne und dann, dann macht der Wein Sinn, weil der von Anfang an alles so ein bisschen erhebt und dann hat man nur einen Topf, schmutzig und schmeckt gut.
Meine Frage an den Gastronomen, wie viel Wein verkochst du in der Woche?
Also wir haben ja jetzt, wie gesagt, kein à la carte Restaurant mehr, haben aber, hängt immer so ein bisschen ab in den Veranstaltungen. Also im Winter ist es, es ist schon relativ viel, weil wir viel Schmorgerichte machen. Ja. Also für Winter haben wir viel Bœuf Bourguignon und auch für die Gänsesoßen und sowas, wenn wir das haben. Da kommt schon einiges zusammen. Also ich würde mal sagen, so in der Woche, so 10 Liter sind es bestimmt, 10, 15 Liter sind es bestimmt.
Gut, wenn für eine Familie eine Flasche, dann ist für so eine ganze Gesellschaft natürlich gleich eine Kiste weg. Ja. Jetzt nochmal zum Thema Herkunft. Also viele sagen ja immer regionales Essen, regionale Küche, das liest man überall, alle kochen nur regional. Die Weine müssten ja dann auch regional sein, wenn man konsequent ist.
Das sollte man, gerade beim Thema Wein, sollte man das natürlich machen. Also ich meine, wir haben vor der Haustür alles, was man braucht. Macht vor allem auch manchmal überhaupt gar keinen Sinn, jetzt einen ausländischen Wein zu nehmen, um da Säure herzukriegen. Also ich meine, die können die alle nicht. Also wenn ich jetzt einen italienischen oder einen spanischen Weißwein, der kostet vielleicht einen Euro weniger im Supermarkt, aber das macht keinen Sinn, weil die einen komplett anderen Geschmack haben. Und dann haben die oft auch so... denen fehlt die Fruchtigkeit. Die haben alle ihre Berechtigung. Also wenn ich jetzt nach Frankreich fahre und habe eine Platte mit Meeresfrüchten oder so, da gibt es nichts Geileres als irgendwie so einen nichtssagenden Wein von der Loire. Aber der passt nun mal dazu, komischerweise. Da ist vielleicht so die Fruchtigkeit aus Rheinhessen oder die Fruchtigkeit vom Mittelrhein oder von Rheingau und der Mosel fehl am Platz. Aber Wenn ich jetzt hier ein Salatdressing mache oder sowas, das kann man nicht mit ausländischem Wein machen. Also da muss man schön, probiert es mal aus, nimmt eine Scheurebe oder nimmt auch mal was aromatisch, ein Muscatella oder sonst was. Und das gibt einen ganz anderen Kick ins Salatdressing, als jetzt auch mal ein normaler Wein, ein Silvaner, der würde ich jetzt vielleicht auch nicht nehmen. Also ruhig ruhig ein bisschen dran, kann auch ein Schaumwein sein, also ein Sekt ins Dressing, das gibt ja durch die Kohlensäure noch mal ein bisschen mehr. Also das ist auf alle Fälle ein Riesenvorteil, den wir hier vor der Haustür haben. Also warum dann auch wegfahren und ausländischen Wein kaufen? Also der es eh nicht kann.
Ja,
kann man so sagen.
Kann man so sagen, genau. wo du gerade sagst, Dressing, was Süßes? Dressing oder
Restsüße, ja,
bisschen halbtrocken, sowas ja. In die Richtung. Ja, weil kommt ja auch manchmal Zucker rein oder
ja, genau.
Süße.
Kann man dann aber auch mit einem, zum Beispiel mit einem Traubensaft machen. Ja. Wenn man's, und das sind ja auch, das ist ja auch das Schöne. Wenn man mal überlegt, dass wenn du Tetrapack Traubensaft kaufst und kaufst hier einen vor der Haustür, das sind zwei unterschiedliche Flüssigkeiten.
Ja.
Also ich kaufe mir auch manchmal Traubensaft, aber da reicht ja, ich sag mal, 0,1 für eine 0,4er Schorle und das schmeckt brutalst nach Traube. Ja, und wenn ich jetzt irgendeinen Tetrapack hole, der was weiß ich woher kommt, dann brauchst du 70% Traubensaft und den Rest Wasser, damit es irgendwie schmeckt.
Ja, kauft beim Winzer.
Da auf jeden Fall.
Habt ihr mehr davon.
Regionale.
So, jetzt nochmal so ein bisschen, ja, Kochen ist ja vielleicht jetzt ein bisschen unromantisch, aber ist ja im weitesten Sinne. Chemie, was kann man da sagen, was passiert, wenn so ein Wein im Topf anfängt zu kochen, dann geht der Alkohol weg.
Genau, der Alkohol weg und es wird, am Ende geht es bei uns Köchen ja drum zu reduzieren, um Geschmack zu verstärken. Also wir wollen das Wasser raus.
Wie beim Eiswein.
Kriegen. Ist es wie beim Eiswein, am Ende ist Eiswein ein guter Koch.
Was denn eigentlich mit den Aromen? Die Aromen im Wein,
ja,
die sind ja sehr empfindlich. Wenn man die erhitzt, dann verfliegen die schnell.
Die Aromen, nicht alle sind stabil und ein Tod muss man sterben. Also wenn ich jetzt einen Goldmuskateller einkoche, dann schmeckt der immer irgendwie noch nach Goldmuskateller und nicht nach einem Silvaner. Aber viel von der floralen Aromatik geht natürlich flöten und da muss man halt einen Tod sterben. Es bleibt immer noch genug übrig für einen guten Geschmack, aber manche Weine setzt man dann halt ein, so, dass sie nicht durcherhitzt werden und dass man jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Weinschaumcreme mache oder sowas, da bleibt ja nahezu alles erhalten, ich schlage die im Wasserbad auf, da ist das nur so, ja, ich sag mal um die 70, 75 Grad, bis das Eigelb anfängt zu stocken und dann habe ich noch keine Verflüchtigung von Alkohol. Das heißt, bleibt alles drin und wahrscheinlich bleiben auch die Aromaten so gut wie alle drin. Von daher, ja, es verliert was, aber es bleibt genug übrig für einen guten Geschmack. Zumal ja auch der Wein dann anderen Aromaten hilft, besser zu werden, sage ich jetzt mal. Also ein paar, klar, gibt es ein bisschen was ab, aber hilft viel, vielen anderen stark ja. zu werden, ist... gut, also hat sich bewährt über Jahrhunderte.
Das ist es ja. Die ja. machen das schon in ja. vielen Ländern seit ja. vielen Jahren und muss was dran sein und ist auch was dran. Und wer das noch nicht gemacht hat bisher und das jetzt heute gehört hat, dem kann man das nur empfehlen, mal auszuprobieren.
Auf jeden Fall.
Nehmt euch einen guten Wein. Muss kein teurer Wein sein. Und probiert es aus. Ihr werdet sehen, der Effekt ist da.
Ja.
Hast du noch ein Schlusswort?
Ich kann nur schließen mit den Worten, wie jedes gute Rezept anfangen sollte. Das ist, man nehme ein gutes Glas Wein und schütte es in den Koch.
Eins.
Eins. Natürlich. Aber es gibt doch auch nichts Schöneres als beim Kochen. Also wenn man wirklich die Zeit hat. Das ist so unfassbar schön, wenn gute Musik an ist und man schnippelt so ein bisschen vor sich hin und man macht sich schon mal ein Fläschchen auf und weiß, oh, ich probiere jetzt mal so ein Gläschen, der Rest kommt in die Soße und später mache ich die zweite Flasche davon auf und schenke es den Gästen ein. Und hoffe inständig, dass sie genauso viel Spaß dran haben wie ich jetzt. Also was Schöneres gibt es doch gar nicht.
Das war das Schlusswort.
Gell?
Sehr gut.
Frank, alles klar.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Nichts zu danken.
Ja, das war Frank Brunswick, Gastronom und Koch aus Mainz. Und ich hoffe, wir konnten euch ein paar Anregungen geben. Im Podcast habe ich es bereits angesprochen. Unser neues Seminarprogramm ist seit ein paar Tagen online und auch buchbar. Ein Teil der Seminare ist Fachleuten aus Gastronomie und Handel vorbehalten, aber es gibt auch Termine für private Weinfreunde. Link ist in den Shownotes. Ja, und vielleicht sehen wir den einen oder die andere von euch demnächst auch hier in Bodenheim zum Seminar.
Und dann ist auch die Chance groß, dass Frank für euch kocht. Und mit ziemlicher Sicherheit kommt dann auch der ein oder andere Tropfen Wein ins Essen. Das war's für heute. Genießt die Adventszeit. Lasst es euch gut gehen und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ich glaube, wenn wir beide laut und deutlich sprechen, dann kriegen wir das hin.
Laut kriegen wir hin.